Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereitet. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und ich freue mich auch auf die drei Texte dieses siebten Sonntags im Jahreskreis. Es geht um das Handeln im Hier und Jetzt und um das, wie ich mich in der jeweils konkreten Situation entscheide, also wenn ich vor einer Handlung stehe. Und es geht aber nicht nur darum, wie ich mich dann entscheide, sondern es geht auch darum, ob ich dabei eigentlich einen nötigen Weitblick habe.
Und direkt in der ersten Lesung, die wir am Sonntag hören, aus dem 1. Samuel-Buch, steht David vor einer fundamental großen Entscheidung. Kurz vielleicht den Kontext nochmal. David ist im 26. Kapitel, in dem wir uns befinden, zwar schon der Gesalbte des Herrn. Er wurde heimlich zum König gesalbt, aber er ist noch nicht der König. Der regierende König ist Saul. Und wir sind mitten in dieser Intrigengeschichte, wo diese beiden Könige sozusagen miteinander kämpfen, verfeindet sind. Es ist zwar klar, David ist der wahrlich Gesalbte und er wird der König sein, aber die Spannung ist noch da und der Kampf ist mittenmang dabei gerade.
Vielleicht steigen wir mal ein in den Text und nehmen mal direkt den letzten, aber vielleicht zentralen Vers 23. Da heißt es zunächst, es sind die Worte Davids, das muss man wissen, der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Das klingt jetzt mal wie so ein allgemeiner Sinnspruch, der über allem steht.
Das könnte wunderbar im Buch der Sprichwörter stehen. Ne? Das kannst du in jedes Poesiealbum reinschreiben, wenn du religiös angehaucht bist.
Na, jetzt wird es ein bisschen weniger Poesiealbum-mäßig, denn es geht noch weiter. Ganz konkret sagt David dann nämlich, obwohl dich, gemeint ist Saul, der Herr heute in meine Hand gegeben hat, wollte ich meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Erst der Weitblick und hier geht es um eine ganz konkrete Situation.
Also springen wir genau in die Dramatik der Situation hinein. Der Text erzählt uns, Saul ist aufgebrochen mit 3000 Mann, um David zu jagen, zu fangen, zu schnappen.
Es sind nicht nur 3000 Mann, sondern da bin ich direkt drüber gestolpert. Das heißt ausgesuchte Krieger aus Israel. Also der nimmt nicht irgendwen mit, sondern der holt die Besten der Besten, so klingt es so ein bisschen, um jetzt diesen David zu verfolgen.
Und dann wird uns etwas Wunderbares erzählt aus der Perspektive Davids. Denn Gott steht an der Seite Davids und liefert Saul in seine Hände aus. Eine ganz tolle Geschichte, die erzählt wird. Also diese 3000 Mann lagern, alle schlafen tief und fest und sind, das ist im Hebräischen deutlicher, um Saul drumherum gelegen. Saul ist in der Mitte. Und durch diese schlafende Menge schleicht sich da der kleine David mit seinem treuen Freund Abishai. Und sie stehen dann vor Saul, dessen Speer neben seinem Kopf im Boden liegt. Saul schläft. Und es wäre doch auch eine klasse alttestamentliche Geschichte, wenn David sagt, wahrlich, Gott hat ihn mir ausgeliefert. Bäm, Speer in den Rücken rein, Saul ist erledigt. Bäm, Gottes Gerechtigkeit ist hergestellt.
So eine Speer- bzw. Pfahlgeschichte gibt es ja auch ganz prominent im Alten Testament. Wir loben jetzt kein Rätselspiel aus, aber bleiben in dieser Geschichte drin. Denn was ich auch nochmal interessant finde, wenn man den Text sich so durchliest, ist, es ist ja erstmal gar nicht David, ja, der quasi diese Mordsgelüste hat. Also es ist schon David, der dem Saul in gewisser Form ja auch nachjagt, beziehungsweise der sich in dieses Lager reinstiehlt, ja, und tatsächlich eigentlich auch alles aufs Messer Schneide legt, ne? Weil wenn die da erwischt würden, dann wäre die Geschichte quasi zu Ende. Aber das ist auch das, was mit Gott hat dich in meine Hand ausgeliefert eigentlich meint, ne? Der Saul fällt ja dem David nicht vor die Füße und ist bewegungsunfähig, sondern der David geht in das Lager rein, da liegt der Saul und es ist Abishai, der tatsächlich zu David eben sagt, ich brauche nur einen einzigen Speerstoß, dann habe ich den getötet. Mehr braucht es gar nicht. Ja? Also Abishai ist derjenige mit den Mordsgelüsten an der Stelle. Und dann kommt eben David und sagt, Moment, bring ihn nicht um. Das ist noch nie gut ausgegangen, wenn man gegen den Gesalbten antritt.
Und das ist diese spannende Entscheidung, über die wir hier reden. Ich möchte noch ein kleines Detail im Angesicht dieser Entscheidung festhalten, das im Text sehr interessant ist. Denn wir haben diese Frage, was passiert denn jetzt wirklich? Und der Erzähler sagt uns, der Herr hatte sie, also Saul und alle seine Gefolgsleute, in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Das ist eine ganz interessante Anspielung. Die Wortwahl spielt hier nämlich zurück auf den tiefen Schlaf, in den der Mensch gefallen ist, und Gott die Frau aus dem Menschen geschaffen hat. Also nochmal, dieses Gott hat wirklich absolute Sicherheit für David hergestellt. Und nochmal, es wäre doch absolut in Ordnung aus alttestamentlicher Sicht, wenn David da zuschlagen würde. Ist es nicht von Gott sogar gegeben, diese Möglichkeit? Aber David reagiert anders. David sagt, auch wenn das mein Erzfeind hier ist und er mir nach dem Leben trachtet, er ist und bleibt ein Gesalbter Gottes. Er bleibt sozusagen eine geheiligte Person, an der ich mich nicht vergehen darf, selbst, und das ist die Pointe, wenn Gott diese Person verworfen hat.
Es ist eben auch mal ein Auserwählter gewesen. Das ist ja das, was das Gesalbtsein bedeutet. Jemand mit einer besonderen Würde ausgestattet. Jemand, auf den Gott seinen Geist gelegt hat und gesagt hat, du bist jemand, der für dieses Volk oder für mich in diesem Volk auch eine bestimmte Rolle spielen soll. Und was passiert jetzt eben? Also David legt nicht die Hand an Saul, aber David sagt auch für sich so, naja, also ganz lasse ich die Gelegenheit nicht vorüberstreichen. David ist klug, er nimmt was mit und kann anschließend sagen, so Freunde, ich war ja da.
Nein, nicht nur ich war ja da, sondern er kann sagen, guck mal, ich stell dich jetzt mal bloß. Ich nehme nämlich deinen Spieß, im Endeffekt im damaligen Kontext können wir es auch wie ein Zepter sehen, das ist ein Machtsymbol, auf das du dich stößt. Ich nehme deinen Spieß mit und ich nehme deinen Wasserkrug mit. Wir sind ja in der Wüste von Sif, also das Lebensnotwendige. Ich nehme dir deine Macht und das Notwendige weg und dann in weiter Distanz stelle mich hin und sag: guck mal, was ich habe, guck mal, wie mächtig ich bin, du hast nichts gemerkt.
Das mit der weiten Distanz, du hast es jetzt schon so spöttisch formuliert, finde ich auch brillant von der Erzählung. Ne? Also das heißt in Vers 13, David ging auf die andere Seite hinüber, stellte sich in größerer Entfernung auf den Gipfel des Berges, sodass ein weiter Zwischenraum zwischen ihnen war. Dreimal wird betont, dass er wirklich möglichst weit weg ist von diesem Saul, dem er jetzt aber präsentiert. Haha, ich war ja übrigens neben dir und habe dir das Wichtigste weggenommen.
Das ist eine ganz andere Bedeutung von Weitblick in dem Falle hier. Er braucht die Distanz zur Sicherheit, weil er eben nicht nach dem Motto sagt, so, ich stelle mich hin und sage, ich liebe meinen Feind, ich mache nichts. Nein, er möchte seine Macht demonstrieren und macht das auch. Aber gleichzeitig demonstriert er seine Macht nur bis hin zu der Grenze, die er eben selbst definiert hat und sagt, ich hatte Macht über dich, aber entscheiden über dich wird Gott und nicht ich. Das ist der Weitblick von David, wo er ganz deutlich sagt, die Schuld lade ich mir nicht auf, Gott wird das vollenden, was gerecht ist. Es ist nicht meine Aufgabe.
Wenn wir jetzt rüberspringen ins Evangelium, dann werden wir da nicht nur ein so ein Fallbeispiel erleben, wie man sich in einer konkreten Situation verhält, sondern sehr, sehr viele. Aber diese Fallbeispiele werden im Vergleich hier zu Saul und David auch nochmal deutlich verschärft.
Aber vielleicht gehen wir, wenn wir ins Evangelium des kommenden Sonntags gucken, nicht durch jedes einzelne Beispiel, wie Feindesliebe wirklich sie akzentuiert, wie sie sich realisiert, sondern wir gucken mal bewusst in den Text, welche Linie der Text uns als theologische Mitgabe machen möchte. Und am Anfang ist es ganz, ganz deutlich. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Die berühmte Feindesliebe, die uns allesamt überfordert. Keine Frage. Und das ist auch das Thema, das sich durchs Evangelium zieht. Aber wir sind ja beim Thema Weitblick. Es geht nicht nur um die Feindesliebe im Hier und Jetzt, sondern warum, was ermöglicht überhaupt für mich, diese Feindesliebe zu leben? Und da ist ganz entscheidend der Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Interessant ist, dass hier nicht steht, seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Also es wird nicht begründet, sondern es wird einfach ein Vergleich, eine Analogie aufgemacht. Der Vater, der himmlische Vater ist barmherzig, so habt ihr das erlebt, so seid also auch selber barmherzig. Das heißt, die Barmherzigkeit des Vaters ist die Grundlage, die Motivation, um selbst so zu handeln. Und jetzt schauen wir auf den Kontext. Wir sind wirklich im direkten Anschluss an das Evangelium des letzten Sonntags. Da haben wir erst die Seligpreisung gehabt und dann die Wehrufe. Wir sind in der Feldrede im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel. Und nach diesen Wehrufen, die ja auch durchaus ein bisschen sperrig daherkamen und die Leute anprangern, kommt eben dieser Satz, mit dem du angesetzt hast, Till. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Ja? Das ist so diese Gesamtgrundlage, auch hier ein sehr allgemeiner Satz, der den Auftakt bildet. Und dann kommen sehr, sehr viele einzelne Fallbeispiele.
Aber lass uns kurz beim Anfang bleiben, weil Wir reden immer sehr abstrakt, auch als Christen, von dieser Feindesliebe. Aber ich finde, bei Lukas wird das sehr, sehr deutlich, wie krass diese Forderung ist, weil der Feind wird da definiert. Und das ist ein sehr, sehr harter Anfang. Wer ist denn diese Person, der als Feind da herkommt? Das sind Personen, die hassen, die Personen, die verfluchen, Personen, die beschimpfen, Personen, die dich auf die Wange schlagen, also körperliche Gewalt anwenden. Und in all den Fällen gilt, liebt eure Feinde. Das ist doch so eine Überforderung, so eine Unmöglichkeit, gerade in der Welt, in der wir leben. Da würde ich doch fast sagen, als jemand, der zuhört, wenn ich da höre, euch aber, die ihr zuhört, dann sage ich, jo, ich habe gerade mal nicht zugehört bei den Versen 27 bis 38.
Dieser Vers 27 folgende ist tatsächlich ein Pendant zu dem, was wir auch in den Seligpreisungen vorher schon hatten. Es sind nahezu die gleichen Begriffe, die hier verwendet werden mit dem Hassen, Verfluchen, Beschimpfen etc. Also es sind offenbar auch Begriffe, die dieser christlichen Gemeinde, an die der Evangelist Lukas schreibt, was sagen. Es sind Beispiele aus deren Alltag. Wir haben ja eben schon oft das Wort Fallbeispiele erwähnt. Es ist ein Fallbeispiel aus dem eigenen Leben. Sie werden Anfeindungen von Hass etc. erlebt haben. Jetzt kann man sagen, naja gut, das klingt ja alles irgendwie so theologisch schon sehr aufgeladen. Und jetzt kommt aber so ein Satz, der so eine, ich sag mal, fast banale Allgemeingültigkeit, obwohl er überhaupt nicht banal ist. Denn in Vers 31 kommt die sogenannte große goldene Regel daher.
Und da spiegelt sich das, was wir am Anfang haben. Wenn wir da über Hassen, über Verfluchen, über Beschimpfen reden, das sind alles Sachen, die wir nicht erleben wollen, aber die wir natürlich auch niemand anderem antun sollen. Und da springt diese goldene Regel rein. Ich lese sie mal vor. Also Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen.
Anders und ein bisschen knapper formuliert kennen wir das alle aus dem Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Hier ist es ein bisschen schöner in der biblischen Sprache gepackt. Aber die Idee ist eben, ich schaue ja auf das, was mir selber nicht widerfahren soll und handle dann genauso. Und im Anschluss an diese goldene Regel kommen dann nochmal ein paar Verse, wo der Evangelist es dann doch nochmal deutlich aufbricht. Er sagt nämlich, naja, also irgendwie, wenn ihr eben nur denen Gutes tut, die auch euch Gutes tun, also was soll's dann? Es geht euch ja eigentlich nur darum, dass es irgendwie eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit gibt. Im Hier und Jetzt, wohlbemerkt, ne? Es geht um das Lieben, es geht um das Gutes tun, es geht um das Geldleihen. Natürlich erwarte ich, dass ich das Geld im Hier und Jetzt zurückbekomme. Der Evangelist spitzt diese Beispiele zu und sagt immer, wenn ihr hier und jetzt euch überlegt, wie ihr handelt, dann guckt doch bitte nicht mehr auf das Hier und Jetzt. Das macht doch jeder. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Satz, mit dem wir eingestiegen sind. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Grundlage weitet es aus dem Hier und Jetzt hinaus.
Und da wird die Forderung noch mal radikaler. Ich stolper ja schon über dieses, liebt eure Feinde. Und der Vers 36 sagt dann, tut es doch Gott gleich. Werdet Gott ähnlich. Auch Gott kann zornig sein. Aber, das haben wir ja im Buch Exodus par excellence und der Namenserklärung von Gottes, er kann zornig sein, aber seine Barmherzigkeit ist immer die größere Größe, ist immer das, was stärker ist als sein Zorn. Und das ist ein Anspruch für uns, dass wir sozusagen nicht unsere irdischen, menschlichen Gepflogenheiten pflegen, sondern immer den Blick in den Himmel haben und immer sagen, da ist wahre Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und so soll ich selbst handeln. Auch daran kann man nur dauernd scheitern.
Der Evangelist sagt hier, ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückerhoffen könnt. Ja? Also nichts zurückerhoffen im Diesseits. Und der Text endet mit dem Vers 38, wo es darum geht, dass immer in die Zukunft geguckt wird. Ja? Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Und das ist schon ganz auf das Himmlische und auf das hinzugeschnitten, was Gott tun wird.
Gucken wir es nochmal ganz kurz zurück. In der ersten Lesung hatten wir also einen Einzelfall. David wird Macht in die Hand gelegt, aber entscheidet sich ganz anders, als eigentlich nach den irdischen Spielregeln zu erwarten wäre. Im Evangelium werden dann diese Forderungen an uns getragen, die auch so komplett gegen die eigentlichen menschlichen Spielregeln stehen, die wir kennen. So funktioniert die Welt nicht, in der wir leben. Wir können nicht die ganze Zeit die Wange hinhalten und alles wird gut. Und jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Und da wird genau dieser Unterschied zwischen dem irdischen Menschen, wie es da heißt, und dem himmlischen Menschen aufgemacht und damit wirklich der Blick geweitet und absolut ausgerichtet auf den Willen Gottes und auf Jesus Christus in den Worten von Paulus im ersten Korintherbrief.
Hatte das Evangelium uns noch gesagt, dass wir im Hier und Jetzt analog zu dem handeln sollen, wie Gott, der himmlische Vater, handelt und handeln würde, wie er es uns vorgibt, so sagt uns der Paulus hier im ersten Korintherbrief nicht nur, handelt so wie der, sondern lasst euch umgestalten zu dieser neuen Wirklichkeit, zu dieser himmlischen Wirklichkeit. Und das wird besonders schön am Schlussvers, den wir am Sonntag der zweiten Lesung hören. 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, Vers 49.
Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden.
Was Paulus hier in diesem letzten Vers macht, der in der Tat beim ersten Lesen etwas sperrig klingt, nämlich diesen irdischen Menschen und den himmlischen Menschen gegenüberzustellen, ist etwas, was er an verschiedenen Stellen in seinem Werk tut. Es geht um den ersten Adam und um den zweiten oder hier heißt es sogar den letzten Adam. Der erste Adam ist der, den wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen, der Mensch, der aus dem Erdboden geschaffen wird, der ganz irdisch ist, der ein Erdenmensch im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und dann ist da der letzte Adam, so heißt es hier in Vers 45, der ist oder wurde lebendig machender Geist. Es geht also natürlich um den anderen Adam, also den, der neu ein neues Menschengeschlecht, könnte man sagen, ins Leben ruft, nämlich Christus, der also auch als exemplarischer Mensch derjenige ist, der alle zu neuen Menschen macht, also Tauftheologie, die da noch mit hintersteckt, etc. Der neue Mensch, denn der wird man gehört zu diesem neuen, zu diesem letzten Adam, wenn man auf den Tod Jesu Christi getauft wird, wenn man an ihn glaubt und ihm nachfolgt. Und dann ist man dieser himmlische Mensch.
Und da ist bei Paulus eine Formulierung drin, die ein bisschen ein Stolperstein ist, aber die du gerade schon erklärt hast. Paulus spricht davon auf der einen Seite, dass wir alle Nachfahren Adams sind, was logisch ist, und sagt gleichzeitig aber dann auch, und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Gemeint sind aber wir, dass wir nun die Nachfahren Jesu sind. Da ist irgendwie, da stolpert man drüber. Wie können wir denn Nachfahren Christi sein in diesem Falle?
Das sind wir, indem wir nicht Nachfahren, sondern Nachfolger Christi sind. Ich glaube, das löst es eigentlich ganz gut auf, sprachlich. Diejenigen, die ganz dem Irdischen anhaften, die sich auch nur fürs Hier und Jetzt entscheiden, so wie wir jetzt in der Logik der drei Texte gesehen haben, die immer nur auf den konkreten Moment gucken und überlegen, was schafft mir denn jetzt im Hier und Jetzt einen Vorteil? Das sind im Prinzip diejenigen, die so in diesem Irdischen verhaftet sind. Aber die Nachfahren des Himmlischen, des Menschen sind, das sind diejenigen, die nicht auf das Hier und Jetzt nur gucken, sondern wie Jesus Christus den Weitblick mitbringen und wissen, ich orientiere mich an der Barmherzigkeit des Vaters, so möchte ich leben und die sich auch daran orientieren zu sagen, es geht ja überhaupt nicht darum, dass auf dieser Erde und in meinem irdischen Leben die Dinge sich vielleicht alle zum Guten richten, sondern ich weiß mich geborgen in der himmlischen Wirklichkeit des Vaters, in dieser Wirklichkeit, aus der Jesus Christus zu uns auf die Erde gekommen ist. Und deswegen habe ich eben wirklich diesen Weitblick, man könnte vielleicht auch ein bisschen sagen, eine Gelassenheit, mit den Dingen umzugehen. Eine Gelassenheit, die vielleicht ein bisschen komplex ist, wenn einen jemand auf die eine Wange schlägt und einem jemand den Mantel wegnimmt und so weiter und so fort. Aber es ist halt ein sehr, sehr hoher Anspruch, den die Texte uns mitgeben.
Man kann es flapsig ausdrücken in den Worten von David, der sagt, der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Dieses komplette, was du gesagt hast, Vertrauen auf Gott. Das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Das merkt jeder von uns beim Lesen im Evangelium. Und da kann Paulus noch so schön theologisch unterscheiden zwischen dem irdischen Menschen und dem himmlischen Menschen, zwischen dem ersten Adam und dem letzten Adam. Diesen Weitblick im Alltag zu behalten und immer auf die Barmherzigkeit Gottes ausgerichtet zu sein, als eigene Maxime des Handelns, das ist eine unglaublich große Herausforderung. Die kann man nicht schönreden, die ist da und der müssen wir uns auch stellen. Und daher mache ich es ganz kurz und knackig und ich nehme diesen Vers 36 aus dem Evangelium mit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe jetzt so oft in dieser Folge schon gesagt, dass es Forderungen sind, an denen man nur scheitern kann. Da bleibe ich auch bei. Aber es heißt ja nicht, dass es nicht ein Ideal ist, dem man immer wieder nachjagen sollte. Also seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
ich nehme direkt die anschließenden Verse mit, beziehungsweise vor allen Dingen in Vers 38. Nach diesem Seid barmherzig heißt es ja, richtet da nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Das hat schon wieder so eine normale Logik. Und weil es aber trotzdem so kompliziert ist, finde ich, nimmt der Evangelist dann noch so ein Bild rein, so eine Art Goodie-Bild, das dahinter verborgen ist. Er sagt nämlich, gebt, dann wird auch euch gegeben werden und dann ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Also es ist so ein bisschen wie, wenn ihr das jetzt alles irgendwie auf die Reihe bekommt, ja, nach diesem Vorbild zu leben und das ist total, das knirscht und das tut weh und das bringt euch an die Grenzen, dann habt immer im Blick, euch wird alles reich geschenkt. Ja? Also es ist nochmal so die Top-Motivationsstufe, die der Evangelist hier zündet, um zu sagen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Natürlich wünschen wir euch nun zum Abschluss dieser Folge, dass in allen Stürmen der Gegenwart ihr immer diesen Weitblick behaltet. Und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr runter in die Shownotes gehen. Dort findet ihr alle drei biblischen Texte nochmal zum Nachlesen. Und dort findet ihr auch die Links rüber zu unserer Homepage, wo ihr die Einzelkommentierung noch nachlesen könnt, wenn ihr wollt.
Viel Freude auch in dieser Woche beim Bibelentdecken.